Tja, jetzt hoffe ich mal, dass ich auf Sendung bin. Guck an, geht. Ja, ihr Lieben, danke, dass ich hier nochmal stehen darf und dass ihr mir zuhört. Das finde ich auch toll. Und ich wünsche mir ganz doll, dass ich euch nicht langweilige und nicht so eure wertvolle Zeit verschwende. Ich wünsche mir eigentlich auch von ganzem Herzen, dass ich nur davon spreche, was unser himmlischer Vater durch mich an euch weitergeben möchte. Ohne den Herrn kann ich nichts und bin ich nichts. Das weiß ich. Und so möchte ich zunächst erstmal mit euch beten. Lieber Jesus, du bist unser Herr und du bist unser Vorbild. Von dir wollen wir lernen und wir wollen dir ähnlicher werden. Bitte gib mir die Vollmacht, in deinem Namen zu sprechen und weiterzugeben, was dir wichtig ist. Bitte öffne die Ohren und vor allen Dingen auch die Herzen und lass jeden verstehen, was du ihm sagen möchtest. Danke, mein Herr und Heiland. Amen. So, jetzt geht's los. Kinder und vor allen Dingen Jugendliche haben Vorbilder, Idole und Erwachsene manchmal auch. Das können Sportler sein und zu meiner Zeit waren das für mich Rockstars oder Popstars. Heute sind das vielleicht Influencer, heißen die, glaube ich. Und den Vorbildern oder Idolen oder Influencern, denen wird dann nachgeeifert. Man will so sein wie die, sich so kleiden wie die, so aussehen wie die und wahrscheinlich hat man sogar die gleiche Meinung oder Haltung zu Dingen wie die Idole und Vorbildern. Bei uns Christen ist Jesus ja unser Vorbild, stimmt das? Jesus möchte, dass wir von ihm lernen. Und nicht nur das, er möchte, dass wir werden wie er. Jesus will, dass sich unser Herz verändert. Das ist ganz wichtig, damit wir die Dinge, die wir tun, von ganzem Herzen tun und nicht nur, weil wir das so machen sollen oder weil es sich so gehört für Christen. Vieles von dem, was von einem Christen erwartet wird, erscheint uns vielleicht schwer oder vielleicht sogar unmöglich. Ich denke zum Beispiel daran, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Aber auch der Schritt davor, nämlich das Vergeben und Verzeihen, das ist nicht in allen Fällen so ganz einfach für mich, wie das unbedingt notwendig ist aus biblischer Sicht. Das Vergeben können, das ist doch ganz, ganz wichtig. Wenn wir zum Beispiel an Matthäus 6, Vers 14 und 15 denken, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Das kann einem schon ein kleines bisschen Angst und vor allen Dingen auch Druck machen. Aber wir dürfen uns ein Stück weit entspannen, denn es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen nicht können und nicht wollen. Das Wichtigste ist also erstmal, dass wir bereit sind zur Vergebung. Dass wir wollen, egal ob wir das können oder nicht. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist's, der in euch beides bewirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Jesus ist unser Vorbild. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Davon gehe ich mal aus. Ein Herz wie Jesus. Unglaublich. Ich möchte uns an einem Beispiel aus der Bibel zeigen, wie unglaublich Jesus vergibt. In Johannes 13 wird von einem Ereignis am Vorabend des Passafests in Jerusalem berichtet. Jesus ist mit seinen Jüngern einige Tage vor dem Passafest nach Jerusalem gezogen. Zum Passafest selbst, da kamen große Menschenmengen nach Jerusalem. Es gab ein Gesetz, nach dem alle, die sich im Umkreis von 30 Kilometern um Jerusalem herum wohnten, dass die zum Passafest nach Jerusalem gehen mussten. Auch viele, viele andere Menschen, die pilgern nach Jerusalem. Die Geschichte über die Auferstehung von Lazarus, die ist in aller Munde. Und Menschen wollen Jesus und natürlich auch den vom Tode auferstandenen Lazarus sehen. So gibt es ein riesiges Gewusel von Menschen. Wir erinnern uns daran, dass die Menschen, als sie hörten, dass Jesus auf einem Eselfohlen angeritten kommt, Palmzweige auf den Weg ausbreiteten und Hosianna riefen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Wie haben sich da wohl die 12 Jünger gefühlt? Die waren ja alle mit dabei. Das muss ganz schön aufregend gewesen sein für die. Und bestimmt waren sich alle sicher, dass eine spannende und aufregende Zukunft vor ihnen liegt. Es gab aber auch eine ganze große Anzahl von Menschen, die trotz aller Dinge, die Jesus schon getan hatte, nicht daran glaubten, dass Jesus der versprochene Retter, der Messias ist. Und es gab auch viele von den Obersten der Christen oder der Juden, die heimlich an Jesus glaubten, sich aber nicht trauten, das öffentlich auszusprechen, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes, so steht es in der Bibel. Das gibt es übrigens auch heute noch. Menschen, die sich nicht trauen, offen auszusprechen, dass sie an Gott glauben. Oder auch nur, dass sie gerne auf Gott vertrauen würden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wieder zurück zu den Jüngern. Insgesamt war Jerusalem für Jesus aber eine feindlich gesonnene Stadt. Und Jesus geht in den Tempel, schmeißt die Tische der Geldwechsler und Taubenhändler um und stößt so noch mehr Menschen vor den Kopf. Aber Jesus, der heilt auch Blinde im Tempel. Und die Jünger sind immer mit dabei, mit in der Nähe. Es ist bestimmt eine kräftezehrende, emotionsgeladene Zeit für alle. Jesus spricht täglich im Tempel, diskutiert und provoziert die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und viele der bekannten Gleichnisse von Jesus kommen aus diesen letzten Tagen vor dem Passafest. Was für eine aufregende, was für eine anstrengende Zeit. Am letzten Tag vor dem Passafest wusste Jesus, dass seine Zeit gekommen ist. Die Stunde seines Todes, die Stunde, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Jesus zeigt, ja, er beweist seinen Jüngern seine unfassbare Liebe zu ihnen. Jesus und seine Jünger haben sich zum Abendessen versammelt. Alle sind da, auch Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verraten wird. Und Judas hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon entschieden, Jesus zu verraten, wie wir in der Bibel erfahren. Johannes 13, Vers 2. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Ich möchte euch jetzt ein kurzes Stück aus dem Buch vorlesen. Werden wie Jesus von Max Lucado. Es ist ein langer Tag gewesen. Jerusalem ist überfüllt mit Gästen, die zum Passafest gekommen sind und von denen die meisten unbedingt einen kurzen Blick auf den großen Lehrer werfen wollen. Die Frühlingssonne ist warm, die Straßen sind trocken und die Jünger sind weit weg von zu Hause. Ein bisschen kühles Wasser, das wäre erfrischend. Die Jünger treten in den Raum, einer nach dem anderen, und nehmen um den Tisch herum Platz. An der Wand hängt ein Handtuch, auf dem Fußboden steht ein Wasserkrug und eine Wasserschüssel. Jeder der Jünger könnte freiwillig die Aufgabe übernehmen, aber keiner tut es. Kurz darauf steht Jesus auf, zieht sein Obergewand aus und bindet sich den Schurz eines Dieners um, nimmt die Waschschüssel und kniet sich vor einem der Jünger hin. Er schnürt die Sandale auf, hebt sanft den Fuß hoch und stellt ihn in die Waschschüssel, bedeckt ihn mit Wasser und beginnt ihn zu baden. Einer nach dem anderen, ein schmutziger Fuß nach dem anderen. So arbeitet sich Jesus an der Reihe entlang. Zur Zeit von Jesus war das Waschen der Füße nicht nur eine Arbeit, die den Dienern vorbehalten war, sondern eine Aufgabe für den geringsten Diener. Jeder Kreis hat seine Hackordnung und der Kreis, der Hausdiener, bildet hier keine Ausnahme. Man erwartet von dem Diener auf der untersten Rangstufe, dass er mit Handtuch und Waschschüssel in die Knie ging. Hier ist es der König des Universums, derjenige mit Handtuch und Waschschüssel. Die Hände, die die Sterne formten, waschen jetzt Schmutz ab. Die Finger, die die Berge bildeten, massieren jetzt Zehen. Und der eine, vor dem eines Tages alle Völker knien werden, kniet vor seinen Jüngern. Stunden vor seinem eigenen Tod hat Jesus eine außergewöhnliche Sorge. Er möchte, dass seine Jünger wissen, wie sehr er sie liebt. Jesus beseitigt hier nicht nur Schmutz, er räumt Zweifel aus. Anscheinend finden die Jünger keine rechten Worte. Nur Petrus spricht Jesus darauf an und möchte erst einmal nicht, dass Jesus seine Füße wäscht. Jesus weiß zu diesem Zeitpunkt schon ganz genau, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass Judas mit seinen frisch gewaschenen Füßen vor Kaiphas, dem Hohepriester, stehen wird, um ihn zu verraten. Wie muss sich Jesus gefühlt haben, als er die Füße seines Verräters wäscht? Und wie hat sich der Verräter wohl gefühlt? Jesus weiß auch, dass die Jünger auf ihren frisch gewaschenen Füßen aus dem Garten Gethsemane abhauen werden, als die Wachen kommen. Alle außer Petrus. Dieser wird Jesus aber mit seinen frisch gewaschenen Füßen verleugnen. Und wir können sicher sein, dass Jesus, als er die Füße seiner Männer wusch, ganz genau wusste, wie die sich in den nächsten Stunden verhalten werden. Er wusste ganz genau, dass Judas ihn verraten wird und dass Petrus ihn verleumden wird. Dass die Jünger, die ihm nicht beistehen werden, dass ihm seine Jünger nicht beistehen werden in dieser schweren Zeit, dass sie weglaufen werden. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass Jesus, als er ihnen die Füße gewaschen hat, nicht nur wusste, was sie tun werden, sondern er hatte ihnen auch schon vollkommen vergeben. Unfassbar. Unfassbar für mich. Jesus hat schon vergeben, bevor die Sünde, die Tat, die Lieblosigkeit, das Verbrechen oder die Lüge oder was auch immer getan wurde. Kann das möglich sein? Können wir das wirklich begreifen? Jesus' Vergebung ist an überhaupt keine Bedingung gebunden. Es muss nicht, und in diesem Fall kann auch nicht, erst Buße getan werden für eine Sache, die ja noch gar nicht passiert ist. Zu Petrus sagt Jesus in Johannes 13, Vers 7, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Wie unglaublich groß muss die Liebe von Jesus zu seinen Jüngern gewesen sein, wenn er so vergibt? Und wie groß ist seine Liebe zu uns? Wie würde ich reagieren, wenn sich Jesus vor mich hinknien würde, um mir die Füße zu waschen? Und wie würdest du reagieren, wenn Jesus sich vor dich hinkniet, um dir die Füße zu waschen? Obwohl er weiß, was du schon alles getan hast oder was du vielleicht alles gedacht hast, und obwohl er genau weiß, was du noch tun wirst oder was du noch denken wirst oder was du vielleicht auch nicht tun wirst. Und es bleibt für mich auch die Frage danach, ob wir so eine bedingungslose Vergebung überhaupt annehmen können. Jesus begnadigt absolut bedingungslos. Bei uns gibt es ja auch die Möglichkeit der Begnadigung, meistens nach Verbüßung einem Teil der Strafe. Und es gibt natürlich auch Bewährung. Die verdiente Strafe wird nicht verhängt, wenn wir uns über einen bestimmten Zeitraum wohlgefällig verhalten, uns nichts wieder zu Schulde kommen lassen. Wie anders ist da doch unser Herr Jesus, unser himmlischer Vater. Wir werden begnadigt und vollkommen rehabilitiert. Es ist für Jesus so, als wenn wir überhaupt nichts ausgefressen hätten. In Jesaja 30, Vers 18 heißt es, der Herr harrt darauf, dass er euch gnädig sei. Das heißt, Gott ist nicht notgedrungen gnädig, weil jemand ihn darum inständig bittet, sondern er will gnädig sein. Man könnte auch sagen, Jesus sucht ständig nach Möglichkeiten, uns gnädig zu sein. Ich will euch mal ein Beispiel geben dafür, aus meinem Leben, wie das vielleicht sein kann. Schon mit 20 Jahren, im Alter von 20 Jahren, war ich zweimal meinen Führerschein wegen Alkohol los. Ich bin dann trotzdem immer noch weiter Auto gefahren und habe auch noch Drogen genommen und bin dann auch noch ein drittes Mal erwischt worden. Das gab auch noch eine ganze Latte von anderen Verfehlungen, sodass ich dann vom Gericht eine lebenslängliche Führerscheinsperre bekommen habe. Ich habe dann hinterher irgendwann eine Entziehungsbehandlung gemacht und mich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen und nicht wieder getrunken und seitdem auch keine anderen Drogen wieder zu mir genommen. Aber der Führerschein war trotzdem weg. Der war in unerreichbare Ferne. Ich habe dann nach einer Zeit einen Termin mit meinem Rechtspfleger beantragt, um mit ihm über die Sache zu sprechen. Wie ich dann hier in Diepholz im Gericht angekommen bin, musste ich erst noch eine Zeit lang im Büro warten. Und da saß auch noch eine Frau, so irgendwie eine Sekretärin oder sowas rum. Und dann kommt da noch ein Mann rein der sich mit der im Büro sitzenden Frau da unterhalten hat über irgendeinen Fall und über irgendeinen Ort, der da in der Nähe von Barnsdorf war. Und die überlegten, wo ist denn das überhaupt? Also die wussten gar nicht, wo dieser Ort ist. Ich wusste aber Bescheid, wo das war, und dann habe ich mich in das Gespräch eingemischt und habe mein Wissen beigetragen. Kurze Zeit später ist dann der Rechtspfleger reingekommen. Was ich nicht wusste, war, dass der mir unbekannte Mann von vorher der verantwortliche Richter war. Ich habe wahrscheinlich nicht ganz so einen schlechten Eindruck hinterlassen, und der Richter hat dann nach einer Möglichkeit gesucht, das Urteil abzuändern. Er hat dann auch einen Formfehler gefunden. Bei dem schon vor 3 Jahren gesprochenen Urteil war auf eine Einspruchsfrist nicht entsprechend hingewiesen worden. Das war eigentlich vollkommen unerheblich, denn niemand hat Einspruch erhoben gegen das Urteil, und das war ja schon 3 Jahre her. Aber der Richter hat dann diesen unbedeutenden Fehler zum Anlass genommen, das Urteil wegen eines Formfehlers aufzuheben, und hat ein neues Urteil gesprochen mit einer Führerscheinsperre von 3 Jahren. Somit konnte ich eigentlich im Prinzip meinen Führerschein sofort wieder beantragen. Ich habe ihn dann zwar noch nicht gekriegt, aber auf jeden Fall war ich dann mit dieser Sache schon mal durch. Der Richter hat aktiv nach einer Möglichkeit gesucht, mir zu helfen und mich zu begnadigen. Und so ist auch unser Gott, unser himmlischer Vater. Er hat eine Möglichkeit gesucht, uns zu vergeben. Und diese Möglichkeit, uns straffrei zu stellen, das ist Jesus Christus, der für uns die Strafe getragen hat. Es gibt von Gott, von Jesus, keine Voraussetzung für die Vergebung, für die Begnadigung. Jeder wird begnadigt, der zu Jesus kommt. Wenn man so will, ist das die einzige Bedingung. Wir müssen zu Jesus kommen, um begnadigt zu werden. Und wir müssen die Begnadigung, die Vergebung unserer Schuld natürlich auch annehmen. Bei uns Menschen ist das ja grundsätzlich so, dass eine Sache, die umsonst ist, nicht viel oder vielleicht sogar gar nichts wert ist. Oder vielleicht ist da ein Haken irgendwo dran. So ist es dann nur auf dem ersten Blick umsonst. Aber auch beim zweiten Blick muss man dann doch noch einiges an Bedingungen erfüllen. Das ist bei Gott nicht so. Vergeben heißt hier nicht mehr vorhanden. Als wäre es nie passiert. Keine Konsequenz, keine Bewährung, komplette Rehabilitation. Ich denke an Aaron, den Bruder von Mose. Im 2. Buch Mose wird berichtet, wie Aaron, der ja selbst große Wunder erlebt hat und auch welche vollbracht hat und mit dem Gott sogar selber gesprochen hat, dieser Aaron lässt das goldene Kalb gießen als neuen Gott für die Juden, während Mose mal gerade ein paar Tage weg war. In Ekstase tanzen die Leute halbnackt um das Kalb rum. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Aaron auch mittendrin war und auch mit dabei war. Man könnte doch eigentlich meinen, nach so einer Sache, da wäre es vorbei mit Aaron und seinen Aufgaben, seiner Berufung. Wenn schon Vergebung, dann aber auch Enthebung aller Ämter und kein Dienst mehr im Reich Gottes. Aber Aaron wird von Gott selbst dazu berufen, ihm als Priester zu dienen. 2. Mose 40, Vers 13. Er ist weiterhin in vorderster Front im Dienst mit dabei. Und der Segensspruch, der am Ende von vielen Gottesdiensten ausgesprochen wird, das ist der sogenannte aaronische Segen. Jetzt könnt ihr euch entspannen, jetzt komme ich zum Schluss. Wir beten im Vater unser nach Matthäus 6, Vers 12 und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Und im Vers 14 heißt es dann, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Vers 15. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir vergeben können, so wie Jesus es tut. Dass wir Liebe geschenkt bekommen für die, die uns geschadet haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer möglich ist. Vor allen Dingen ist es aber nicht sofort möglich. Aber wir können uns im ersten Schritt entscheiden, dass wir vergeben wollen. Wir können entscheiden, dass wir so vergeben wollen, wie Jesus es tut. Jesus will unsere Herzen verändern. Lass zu, dass das passiert. Und glauben wir, dass es möglich ist, dass das passieren wird? Und wenn du vielleicht selbst noch irgendwas hast, was dir auf der Seele liegt, was dir das Leben schwer macht und dir die Freude nimmt, wenn du vielleicht glaubst, dass das, was du schon auf dem Kerbholz hast, was du dir jetzt schon aufgeladen hast in deinem Leben, dass es da keinen Platz im Reich Gottes für dich gibt, dann möchte ich dir wirklich ganz deutlich sagen, heute ist ein guter Tag für einen Neuanfang. Heute kann jeder von uns wieder frei werden. Jesus kennt dich, kennt jeden von uns und das ganze Leben von Anfang bis Ende, auch das, was noch passieren wird. Und er wartet auf dich. Komm zu Jesus, vielleicht wieder neu oder vielleicht zum ersten Mal, und bring ihm deine Sorgen und deine Schuld. Komm zum Kreuz und werde frei. Wenn jemand Gesprächsbedarf hat, dann kann er mich oder einen von uns gerne nachher ansprechen. Wir wollen dann helfen und mit uns beten. Du kannst das auch gleich tun, wenn das mit Ulrich hier beim Abendmahl losgeht. Jesus wartet auf dich. Amen.